Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, zu diesem Online-Gottesdienst der Mönchebergg-Gemeinde. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Er steht in Jesaja 60, Vers 2. An diesem Vers ist erstmal nichts Besonderes dran. Die Worte Herr und Herrlichkeit in Verbindung zu hören, ist nichts Besonderes, zumindest für uns Christen quasi schon Standard. Als ich den Vers gelesen habe, habe ich nichts Besonderes gemerkt. Er hat mich nicht sofort gepackt und es ist mir auch nichts ins Auge gesprungen. Aber genau da bin ich in eine Falle getappt. Das passiert mir öfter und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Und zwar habe ich mit den Augen gelesen, anstatt mit dem Herzen zu lesen und zu verstehen, was dieser Vers mir sagen will. Dabei hilft es mir, wenn ich das auf meinen Alltag beziehe, beziehungsweise wenn ich mir Situationen überlege, in denen es mir so geht, wie der Vers es mir mitteilen will. Dieser Vers will uns zeigen, dass es wunderbare Momente gibt. Momente, in denen man glücklich ist, alles läuft und einfach alles perfekt ist. Wir fühlen uns, als würde uns ein wunderbarer Schein umgeben, als würden wir nach außen hin strahlen und wir denken, man sieht uns an, dass wir wirklich glücklich sind. Und genau da kommt der springende Punkt. Es ist Gottes Herrlichkeit. Sein Verdienst, dass wir so strahlen. Und dafür können wir unendlich dankbar sein. Ich möchte beten. Guter Gott, segne uns an diesem wundervollen Tag. Lass uns deine Anwesenheit und Herrlichkeit spüren. Geh auf unseren Wegen und verlass uns niemals. Darum bitten wir. Danke für jeden dieser kleinen Momente, in denen wir deine Einzigartigkeit spüren dürfen, in denen du uns glücklich gemacht hast. Unser Leben soll mit Freude und Dankbarkeit erfüllt sein, denn du bist ein herrlicher Gott. Amen. Wir hören jetzt ein Lied und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, mitzusingen. Im letzten Jahr hatten wir die Tradition, dass wir schöne Grüße von Gemeindemitgliedern und Freunden gehört und gesehen haben. Darauf freuen wir uns auch jetzt wieder und wir sehen jetzt, wie es unseren Gemeindemitgliedern und Freunden in den letzten paar Monaten mit dem Jahreswechsel und Heiligabend ergangen ist.
Hallo liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde. Hier ist Christa Blesse. Ich grüße euch ganz herzlich im neuen Jahr. Ich wünsche euch Gottes Segen und Beistand auch für dieses Jahr. Und hoffe, dass ihr getröstet seid durch Gottes Wort, jeden Tag. Der gibt uns Halt und Frieden und Segen. Und das finde ich auch immer in dem Lied, in Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, nimmt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr immer Halt findet in Jesus. Und ich wünsche auch euch, dass wir, wenn wir die Bibelgespräche haben, dass ihr mittwochs nachmittags dabei sein könntet. Dann reden wir über die Bibel und finden Trost und kriegen Wegweisung für das, was wir uns vorstellen oder was uns auf uns zukommt, und haben tolle Gespräche. Auch die Gebete dienstags und donnerstags, die sind so gut, und da würde ich mich freuen, wenn da mehr dazu kommen, wo wir Gott loben können und preisen können. Nämlich, das ist doch unser Halt in dieser Zeit. Was bringt uns, das bringt uns Trost und das gibt uns Mut und Kraft. Da brauchen wir nicht zu verzweifeln, denn Jesus ist da. Und das wünsche ich jedem. Und das ist mein Wunsch an euch, dass ihr fröhlich bleibt und dass wir uns in der Gemeinde wieder da mal treffen können. Da traue ich drauf und da hoffe ich drauf. Wir müssen fest beten und vertrauen. Da wird uns Gott uns das alles schenken. Tschüss, ihr Lieben.
Liebe Schwestern, liebe Brüder der Gemeinde Mönchenberg, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einmal die Gelegenheit habe, dass ich zu euch sprechen kann. Uns geht es gut, wir sind von Corona bisher verschont, obwohl unser Leben ja sehr einseitig verläuft, haben wir einen gewissen Tagesrhythmus entwickelt und es geht einigermaßen. Wir können auch selber einkaufen. Aber was uns natürlich enorm fehlt, das ist die Gemeinschaft, die geschwisterliche Liebe, sich zu sehen, zu umarmen und Kontakt zu haben. Aber andererseits möchte ich hier auch mal die Gelegenheit nutzen, mich herzlich bei allen zu bedanken, die uns regelmäßig informieren, digital. Da ist vor allen Dingen auch der Manuel zu nennen, der einen derartigen Ideenreichtum entwickelt, dass er mit zwei Mann als Quartett singt und alles super, hervorragend. Manuel, lieben Dank dafür, aber auch Gabi Peterreit, die sich so einsetzt und so viel Informationen weitergibt, dass wir merken, wir sind nicht allein. Und auch die Predigten und Andachten, ob jetzt Norbert oder auch Marcel, Mario und auch die anderen Andacht, Kurzandachten, alles, was so geboten wird. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Wir hören uns auch die Kids an und freuen uns auch immer, wenn wir die Veronika sehen. In dem Sinne sind wir glücklich und sind dankbar trotz allem. Wir hoffen nur, dass es bald ein Ende hat und dass die Situation nicht noch über Ostern hinausgeht. Wir sehnen uns nach der Gemeinde ganz besonders. Aber vielen Dank, dass ich euch auf diese Weise grüßen kann. Seid Gott befohlen.
Ja, und ich grüße auch alle ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen können, zusammen singen und beten und einfach zusammen sein können. Alles, alles Gute für jeden.
Ich bin gut in das neue Jahr gekommen. Ich durfte bei meinen Schwester und Schwager sein. In aller Stille. Ja, und was ich mir wünsche für das neue Jahr, dass es wieder alles ein bisschen normal wird, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und zum Abendmahl treffen, singen ohne Maske, dass wir uns wieder anlächeln können. Das ist das, was ich mir auch für die Gemeinde und auch für mich ganz persönlich wünschen würde. Wir können das nur in Gottes Hand legen. Und ich denke, er wird es auch wieder möglich machen. Ich grüße euch herzlich alle. Euer Helgard.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Liebe Gemeinde, was denkt ihr, wenn ihr einen Blinden seht? Oder denkt man da überhaupt irgendetwas? Da kommt euch eine Frau entgegen, hält den Kopf etwas schief, hat die Augen geschlossen, die Ohren ganz weit auf, offensichtlich sehr wach, sehr konzentriert und hat einen langen Stock mit so einer Rolle vor sich und geht so hin und her mit dem Stock. Sie braucht diesen Stock, um auf dem Weg zu bleiben, nicht von dem Weg abzukommen. Was denkt ihr da? Denkt ihr da irgendetwas? Oder stellt euch jemand anders vor? Ganz andere Situation. Da kommt euch ein junger Mann im Rollstuhl entgegen. keine Ahnung, 25, 30 Jahre alt, bisschen lange Haare, Lederjacke an, fettes Armband, dicke Kette. Man könnte sich den Typen eher auf dem Motorrad vorstellen als in einem Rollstuhl. Und der kommt euch jetzt so entgegen. Ich könnte vielleicht denken, na, ist der mal zu schnell gefahren? Hat der Pech gehabt? Was würdet ihr denken? Kommt einer im Rollstuhl euch entgegen? Jesus und seine Jünger haben das erlebt. Die sind also in einer Stadt und sehen da am Straßenrand einen Blinden sitzen. Der ist von Geburt an blind. Und für die Jünger ist sofort klar, was man da denkt und welche Frage jetzt angemessen ist. Ich lese uns vor aus Johannes Kapitel 9, Abvers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wer hat gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern? Für die Jünger war das klar, das ist die Frage, die sich hier stellt. Dass Krankheit und Sünde in einem Zusammenhang stehen, da war man damals sehr breit überzeugt. Viele Menschen dachten das. Aber wie ist das nun im Einzelfall? Zum Beispiel bei diesem Blinden. Der kann doch noch nicht gesündigt haben, oder? Ist der jetzt schuld? Kann der gesündigt haben, schon im Leib der Mutter? Oder haben seine Eltern gesündigt, die Mutter, der Vater? Oder haben die irgendwas in der Familie, irgendwie so eine dunkle Geschichte? Und das ist jetzt die Strafe dafür, die Konsequenz, dass dieser Junge blind geboren ist? Was sagt Jesus dazu? Wer hat Schuld? Wie ist das passiert? Wie ist es dazu gekommen? Das kann auch heute noch eine interessante Frage sein. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Mann im Rollstuhl. Tatsächlich könnte ich mir denken, na, ist der mal zu schnell gefahren? Oder andersrum, ist der mal angefahren worden? Hat man dem die Vorfahrt genommen? Der Person da im Rollstuhl bringt das gar nichts. Aber man könnte so fragen. Oder wer hat Schuld an Covid-19, am Coronavirus? Die Chinesen vielleicht, ja? Haben die nicht aufgepasst? Kommt das alles von da? Haben die Fehler gemacht? Manche interessiert das sehr. Andere fragen auch sich selber nach Schuld in ihrem Leben. Vielleicht, wenn sie krank werden, wenn sie eine ernste Diagnose haben, wenn der Ehepartner todkrank ist oder eines der Kinder sogar, Krebspatienten. Und dann fragt man sich, womit habe ich das verdient? Was habe ich ausgefressen? Warum gerade ich? Will Gott mich strafen? Ich kannte ein Ehepaar, das ein schwerbehindertes Kind zur Welt bekommen hat. Und ein Kind, das offensichtlich das Leben lang Betreuung braucht. Und die Eltern als Christen sich fragten, straft Gott uns jetzt? Und sie haben an Dinge getan, die sie nicht für richtig hielten in ihrem Leben. Wer hat gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern? Jesus interessiert diese Frage nicht. Er entzieht ihr den Boden. Weder der Blinde noch seine Eltern haben gesündigt, sagt er. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, denn alle Menschen haben gesündigt. Auch der Blinde und seine Eltern, die waren bestimmt nicht immer ausgewogen und immer barmherzig mit anderen, immer geduldig und immer gerecht. Aber, und darum geht es gibt keinen Zusammenhang zwischen irgendeiner Sünde, des Blinden, der Eltern oder wessen auch immer, und dieser Krankheit. Da gibt es keinen Zusammenhang. Krankheit ist keine Strafe. Ich will das nicht ausschließen, vielleicht haben Sie schon dieses Gegenargument gerade vorgebracht. Ich will das nicht ausschließen, dass Gott auch Krankheiten nutzen kann, um Menschen wachzurütteln, um Menschen die Augen zu öffnen, dass sie sich selber wieder sehen und Gott sehen und einen anderen Zugang zu ihrem Leben haben. Ich kann das nicht ausschließen, dass Gott auch Unfälle, Unglück scheinbar dazu nutzen kann, um Menschen auf den rechten Weg zurückzuholen. Er kann bewahren, Gott kann bewahren, leiten, uns weiterentwickeln durch Schweres, was in unser Leben kommt. Aber das ist was völlig anderes, als irgendeinen Zusammenhang zu konstruieren zwischen persönlicher Schuld und persönlichem Ergehen im Leben. Es gibt kerngesunde Zuhälter. Es gibt kerngesunde Diktatoren. Und es gibt Menschen, die sind von Herzen gut und haben viel Gutes getan und müssen durch schweres Leid und durch Krankheit. Es bringt nichts, zu fragen, wer hat Schuld an einer Krankheit? Wie ist es dazu gekommen? Noch einen Einwand könnte ich zulassen, und zwar, es gibt doch aber auch Zusammenhänge zwischen unserem Leben, wie wir leben, unsere Lebensführung und bestimmten Krankheiten. Wer sehr viel Alkohol trinkt, der schadet seiner Leber. Wer sehr viel Schmerzmittel nimmt, schadet seinem Magen oder seiner Niere. Wer sehr viel raucht, der schadet seiner Lunge. Wer sehr viel Stress hat, wer nie zur Ruhe kommt, wer nicht abschalten kann, der ist vielleicht ein Kandidat für ein Burnout oder für einen Herzinfarkt. Und doch denke ich, das Zurückgucken, wie etwas passiert ist, hat nur dann und so lange sein Recht und seinen Sinn, wie es dazu dient, nach vorne zu gucken. Oder vielleicht, dass andere aus Fehlern lernen können. Aber zurückzugucken, immer nur zu erforschen, wie es irgendwas passiert, hat nur ein Recht, wenn man dann ins Leben weitergeht und nach vorne guckt und nicht bei der Analyse stecken bleibt. Es hilft keinem, lange zu rätseln, wer hat Schuld? Jesus nimmt also dieser Frage den Boden. Das ist nicht die Frage, wenn wir einen sehen, der leidet. Wer hat Schuld? Das interessiert Jesus nicht. Insgesamt hat Jesus eine andere Haltung offensichtlich als seine Jünger. Er sieht den Menschen jetzt, wie er da sitzt. Und er macht diesen Menschen nicht zu einem Fallbeispiel, zu einem Gesprächsgegenstand. Und er fragt, wie jetzt in dieser Situation etwas zur Ehre Gottes dienen kann. Das ist seine Frage. Dazu gehört natürlich, wie kann jetzt Gottes Liebe und Macht hier sichtbar werden? Das Leid dieses Menschen soll am Ende auch diesem Menschen zum Heil dienen. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm sichtbar werden. Was Jesus hier sagt, kann auch ein anderes Licht auf unser Leiden in unserem Leben geben. Wer mich besser weiß, wer mich besser kennt, der weiß, dass ich auch etwas zu tragen habe im Leben, so wie andere Menschen auch. Ich rede nicht wie ein Blinder sozusagen von der Farbe. Aber was bedeutet das? In dem Bereich, wo ich oder Sie es schwer haben, leiden, wirklich das Leben nicht einfach geht und dann zu fragen, wie kann diese Situation Gott zur Ehre dienen? Wie kann diese Situation dazu dienen, dass Gottes Werke sichtbar werden? Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Kind mit einer schweren Behinderung. Manche brauchen sich das gar nicht vorstellen. Die haben ein Kind, das krank ist und lieben es. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden einen solchen Einbruch im Leben erfahren. Da gibt es genügend zu leiden und zu trauern und zu fragen. Aber wenn man dann dahin käme und sagt, wie kann diese Situation jetzt dazu dienen, dass Gott geehrt wird, dass seine Werke sichtbar werden? Oder stellen Sie sich vor, Sie hätten Depressionen oder Panikattacken oder Schlafstörungen. emotionale Schwankungen, dass sie an manchen Tagen nicht arbeiten können, am besten nur im Bett bleiben. Manche müssen sich das nicht vorstellen. Die haben Depressionen, die haben Panikattacken, die können nicht schlafen, können vielleicht manchmal nicht arbeiten gehen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht billig. Das kann auch ich nicht Ihnen sagen. Das kann im Grunde nur einer sich selber sagen. Dass er doch zu dem Punkt irgendwann kommt und sagt, das ist schwer und ich werde es nicht los und ich kann es nicht ändern. Aber das möchte ich fragen, diese Frage möchte ich zulassen. Wie kann in dieser Situation, die für mich nicht leicht ist, Gott geehrt werden? Oder wie kann ich, wenn ich sehe, wie jemand leidet, dazu beitragen, dass Gottes Werke sichtbar werden? Für vieles braucht man Trauer, muss eine Zeit lang trauern. Für vieles hört die Trauer auch nie auf, weil man das, was man loslassen muss im Leben, nie wiederbekommt. Man muss damit leben lernen. Und dennoch möchte ich heute dazu ermutigen, zu sagen, dass man dahin kommt und sagt, dieser Verlust, dieser Schmerz in meinem Leben, diese Schwere, wie kann das dazu dienen? Wie kann ich in der Situation dazu dienen, dass Gott geehrt wird und seine Werke sichtbar werden? Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und dann sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange der Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Vordergründig geht es hier um eine Blindenheilung. Und doch geht es Jesus wieder um mehr und Johannes auch, der das hier aufschreibt. Jesus hat so viele Menschen geheilt. Es geht nicht einfach darum, noch mal eine Heilung zu erzählen, sondern hier ist etwas Grundsätzliches klargestellt. Und hier gibt es einen Auftrag an die Jünger. Hier werden Zeichen gesetzt. Wir. Jesus spricht von sich, von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern bis heute. Wir müssen. Nicht wir könnten, vielleicht oder können auch mal oder könnten das mal prüfen, sondern ein starker Satz. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Ich nehme mal an, dass Jesus zunächst an sich gedacht hat, solange er lebt, solange er auf der Erde ist. Aber es ist doch deutlich ein Auftrag an seine Jünger darin. Wir müssen die Werke tun, die Gott durch uns tun will. Wir müssen in seinem Namen handeln. Paulus gebraucht einmal die Formulierung in seinem Brief an die Epheser, dass wir die in den Werken wandeln sollen, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Wir tun die Taten, die Gott schon vorbereitet hat, sozusagen. Es liegt schon vor uns. Aber wir sind nicht Menschen als Christen, die nur diskutieren über das Leid der Welt und die in Leidenden Fallbeispiele sehen, um die Welt zu analysieren. Wir wollen nicht nur Informationen haben über Kriege und über Hunger. Über einen Arbeitskollegen, der ein Trinker ist, wollen wir nicht nur reden. Oder eine Kollegin, die von ihrem Mann verlassen wurde. Wir wollen fragen, was wir tun können, dass Gottes Werke in diesem Leid sichtbar werden. Oder wie verstehen Sie den Satz? Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Vielleicht sagen das manche oder leben so. Sie sagen das und haben ja auch recht. Und sie sagen, na Gott ist doch allmächtig. Stimmt. Gott kann doch dann auch alles tun ohne uns, ohne mich. Stimmt, vielleicht auch, das weiß ich nicht. Er tut es aber nicht. Er tut vieles nicht, ohne dass seine Jünger es tun, dass seine Menschen es tun. Könnte er das? Weiß ich das? Will er das nicht? Will er uns gebrauchen? Es kommt doch sowieso, wie es kommen soll, oder? Wenn jemand krank ist oder infiziert ist oder wie die Kinder werden oder es kommt doch, wie es kommen soll. Nein, das stimmt nicht. Das widerspricht allem, was die Bibel von Gott und unserer Beziehung zu Gott sagt. Das ist Fatalismus, aber nicht Vaterglaube. Fatalismus ist, wenn man glaubt an irgendein Schicksal, wo man doch nichts machen kann. Irgendwie die Welt wird irgendwie von irgendwelchen Dingen geleitet, aber wer bin ich darin? Das ist nicht der Glaube an einen Gott, der uns sieht, der den Einzelnen sieht. Das ist nicht der Glaube an Gott, der unser Vater ist, den wir bitten können. Das ist nicht der Glaube an Gott, der Liebe ist, der seine Menschen in diese Welt geschickt hat. Erstens, wir können beten. Beten ist Teilhabe an der Herrschaft Gottes. Im Namen Jesu beten, dass sein Wille geschehe. Und zweitens, wir können und sollen handeln, Gottes Werke tun. Wie es schon im Schöpfungsbericht heißt, diese Schöpfung bebauen und bewahren. Wie es im Alten Testament immer wieder heißt, sich erbarmen über Witwen und Waisen und Arme und Fremde, sich das Leid anderer zum eigenen Leid machen, helfen, unterstützen, Menschen sehen, die unsere Unterstützung brauchen, Strukturen dafür schaffen, auch im Staat. Die Lasten anderer tragen, was Paulus fordert, ein jeder trage die Last des anderen, der Schwester, des Bruders, des Menschen, den ich kenne, sich nicht entziehen. Oder wie Jesus sagt in seiner Endzeitrede, den Hungrigen zu essen geben. Da sagt Jesus, ich war hungrig, ihr habt mir nichts gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Was sind die richtigen Fragen also, wenn man einen Menschen sieht, der leidet? Die Ursachenforschung, wie ist das denn passiert? Wie kommt denn das? Wer hat denn da Schuld gehabt? Er oder sie oder die Eltern oder nanu? Ist das die richtige Frage? Was sollen wir denken, wenn wir Menschen sehen, die schwer krank sind, die einen Unfall hatten, die scheinbar vom Unglück niedergedrückt werden? Was kann ich dazu beitragen, dass in dieser meiner Situation oder des anderen Gottes Liebe, Gottes Werke sichtbar werden und Gott geehrt wird? Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Und dann spuckt er auf den Boden und macht aus der Erde und seiner Spucke, seinem Speichel einen Brei. Tatsächlich wurde dem Speichel eine heilende Wirkung zugesprochen. Das war dem Blinden vielleicht gar nicht so fremd, dass man ihm Speichel auf die Augen tat, dass sie aufweichen, falls sie verkrustet sind. Die Erde könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir alle aus Erde geschaffen sind, aber vielleicht war das einfach so, dass Jesus wollte, dass der Blinde etwas spürt, dass der Speichel auch im Auge hängt, bis er am Wasser ist und sich ihn abwaschen kann. Der Brei auf dem Auge war vielleicht irgendwie so etwas wie eine Medizin, wie eine Therapie, so in die Richtung, wie man das damals kannte. Und dann soll der Blinde zum Teich Siloa gehen. Das heißt, hat Johannes selber noch festgehalten, das heißt Gesandt übersetzt oder der Gesandte. Auch das ist eine Symbolik. Der Blinde soll in das Wasser des Gesandten gehen. Und dann wird er geheilt. Kein Wunder, dass manche Ausleger das auf die Taufe dann verstehen und sagen, das ist das Wasser des Gesandten, wo du dann Heil findest. Der Blinde gehorcht, er geht den Weg. Wir wissen nicht, ob er den schon oft gegangen ist, ob das für ihn vielleicht ein neuer Weg war, ein schwerer Weg, sehr unsicher, dieser lange Weg bis zum Teich Siloa, durch die Stadt, das wissen wir nicht. Aber er geht, er gehorcht, blind, bis er am Wasser ist. Und dann wäscht er sich die Augen, wie Jesus es gesagt hat. Und dann kann er sehen und sieht das erste Mal in seinem Leben die Sonne, die anderen Menschen, das Wasser, die Häuser, den Himmel, die Augenfarbe von einem anderen Menschen. Bisher war der Blinde nur passiv, bis er losgegangen ist und gehorcht hat. Er hat Jesus nicht gerufen. Er hat auch nicht geglaubt. Er hat nicht gesagt, heile mich. Jesus sagt auch am Ende nicht, dein Glaube hat dir geholfen. Denn der Blinde fängt erst jetzt an zu glauben. Er hat zuerst Gottes Gnade erlebt. Langsam entwickelt sich die Erkenntnis, wer Jesus ist. Es geht im ganzen Kapitel Johannes 9 weiter, dass der Blinde verschiedenen Menschengruppen begegnet. Zunächst Nachbarn, Menschen, die ihn kennen und sagen, was ist passiert? Bist du nicht der Blinde? Und da sagt er, der Mann, der Jesus heißt, der hat mir einen Brei auf die Augen gelegt. Dann bringen sie ihn zu den Pharisäern und dann streitet er oder die Pharisäer wollen ihn herausfordern. Und er sagt, das ist ein Prophet gewesen. Und nochmal etwas weiter gibt es wieder eine Begegnung mit den Pharisäern und der Blinde sagt, wäre dieser Mann nicht von Gott, käme der nicht von Gott, der hätte mich nicht heilen können. Und am Ende des Kapitels dann bekennt er Jesus als den Menschensohn, als den Messias, als den Herrn und kniet vor ihm nieder. Also zuerst wird er geheilt, hat eine große Erfahrung mit Jesus. Und dann wächst Schritt für Schritt die Erkenntnis, wer Jesus eigentlich ist. Der Blinde wird sehend. Manchmal sehen Blinde mehr und alle anderen bleiben blind. Der Blinde wird doppelt sehend, körperlich und geistlich. Er sieht die Sonne und er sieht Jesus. Das ist vielleicht die eigentliche Heilung, sein Heil. Seine eigenen Eltern, die Pharisäer, die Nachbarn, sie bleiben blind. Jesus hat am Sabbat geheilt und diesen Brei gemacht und ihn am Sabbat losgeschickt. Und das darf man nicht. Es wurde gegen ein Gebot Gottes verstoßen. Das reicht den Pharisäern, den Nachbarn, den Eltern, um Jesus nicht zu erkennen. Sie bleiben blind. Ich musste bei der Predigtvorbereitung an Samuel Koch denken. Vielleicht kennt nicht jeder den Namen, aber ich bin sicher, die allermeisten von uns wissen, wer er ist. Samuel Koch ist ein Schauspieler, ein Autor, er ist 23 Jahre alt, als er am 4. Dezember 2010, also vor 10 Jahren jetzt gut, bei Wetten, dass auftritt und auf so Sprungfedern über ein Auto springen will und sein Vater fährt das letzte Auto und er verunglückt so schwer, dass er seitdem querschnittgelähmt ist. Samuel Koch ist Christ. Und wer ihn einmal reden gehört hat, er hat auch ein Buch geschrieben oder mehrere, das weiß ich nicht. Er ist Christ und wer ihn mal reden gehört hat, kann das bestätigen, hat eine starke Ausstrahlung. Freude, Hoffnung, Vertrauen. Er rühmt die Taten Gottes. Ich habe ihn erlebt auf einer Gebetskonferenz in Augsburg. Er hat auch persönlich erzählt, nicht das erste Mal sicherlich, dass er natürlich auch geweint hat, geklagt hat, gehadert hat mit Gottes Weg in seinem Leben. Warum musste das passieren? Und wo hat er seinen Halt gefunden? Wo ist der Grund seiner Freude? In der Beantwortung der Frage, wie kann ich jetzt in meinem Leben Gott ehren? Was kann ich jetzt tun in dieser Lebenssituation, die ich mir nicht ausgesucht habe, um Gottes Werke groß zu machen. Gott zeigt seine Herrlichkeit, glaube ich, nicht selten da, wo wir schwach sind. Wo wir Schmerzen haben vielleicht, wo wir leiden. Vielleicht geht sogar manchmal der Weg zum Leben durch Leiden. Wie bei einer Geburt, so auch bei einer Neugeburt. Dass Schmerzen und Leiden oder Blindsein eine Funktion haben für uns, dass wir dadurch nicht ärmer werden, sondern sehend werden für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Amen.
Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten, kehr bei uns ein mit dem Geist deiner Kraft. Gnädiger Gott, steck uns an mit der Liebe, die neues Leben schafft. Kehr bei uns ein mit deiner Kraft. Kehr bei uns ein mit deiner Kraft. Kehr bei uns ein mit deiner Kraft.
möchte beten und möchte uns unter Gottes Segen stellen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen, dass wir uns vor dir erkennen und dass wir andere Menschen mit deinen Augen sehen. Herr, öffne uns die Herzen, dass wir dich lieben lernen, dass wir die richtigen Fragen stellen und unseren Nächsten lieben, so wie uns selbst. Herr, öffne uns die Hände, dass wir deine Hand ergreifen und unsere Hand anderen entgegenstrecken. Er, der sein Angesicht leuchten lässt über dir, er öffne dir die Augen und die Herzen. Er gebe dir seinen Frieden. Er hält seine schützende Hand über dich. Amen.